Die Holländerin Corrie ten Boom, die im Dritten Reich im KZ Ravensbrück inhaftiert war, weil sie Juden und Aufständische gegen Hitler-Deutschland im Zuhause versteckt hatte, die hat folgende Sätze über die Sorge gesagt. Sie hat gesagt, manche Menschen vertrauen dem Herrn, dass er ihre Seele rettet, aber nicht, dass er ihr tägliches Leben versorgt. Wer sorgt, nimmt die Verantwortung Gottes auf die eigenen Schultern. Sich sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem Heute die Kraft. In diesen Sätzen steckt unglaublich viel Wahrheit drin und unglaublich viel Weisheit, weil es genauso ist. Wenn ich meine, dass ich mit meinen Sorgen besser zurechtkomme als Gott, dann nehme ich seine Last auf meine Schultern. Und wir wollen heute Morgen auch eben über diese Sorgen gemeinsam nachdenken. Und ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes. Der steht in 1. Petrus 5, Vers 5b und 6. Echte Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Gott mag keinen Hochmut. Gott geht sogar so weit, dass er sagt, der hochmütig ist, dessen Leben scheitert am Ende. Vielleicht nicht in den Augen dieser Welt. Du kannst natürlich hochmütig sein und kannst ein ganz erfolgreicher Mensch auf dieser Erde sein, aber in den Augen Gottes wirst du damit scheitern. Im Umkehrschluss ist Gott der, der sagt, denen, die demütig sind, denen schenke ich Gnade. Weil er weiß, dass ein demütiger Mensch sich in einer vollkommenen Abhängigkeit von Gott weiß. Wer demütig ist, der weiß, ich bin von diesem Gott einfach abhängig, eigentlich in all dem, was mein Leben ausmacht. Und darum übersetzt der Petrus hier Sprüche 3, Vers 34 nochmal im Neuen Testament. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber, denen gibt er Gnade. Und das bedeutet ein Stück weit einfach, dass Gott unseren Stolz ein Stück weit einfach brechen will. Wörtlich geht es hier bei der Demut darum, sie anzuziehen. Und das Wort, was hier gebraucht wird, meint eigentlich den Lendenschutz von einem Sklaven. Also die Sklaven haben sich damals, wenn sie gearbeitet haben, einen Schurz umgebunden, damit sie sich ihre Kleider nicht dreckig gemacht haben. Das ist hier gemeint, diese Demut wirklich anziehen, zum Teil von sich selbst ein Stück weit machen. Und das bedeutet jetzt, dass diese Demut auch nicht nur irgendein Gefühl ist, sondern es bedeutet eine gewisse Dienstbereitschaft, die bringt das mit sich. Demut und Dienen gehört ein Stück weit zusammen. Nils Langenberg hat das mal erzählt, er hat mit einem Mann zusammengesessen und sich unterhalten und dann sagte er, also eigentlich wollte ich ja demütig sein und nichts sagen, aber jetzt muss ich doch was sagen. Das hat mit Demut überhaupt nichts zu tun. Also ob ich mich irgendwo zu äußere oder nicht, das hat mit Demut nichts zu tun. Demut ist keine Haltung, Demut ist am Ende eine Tat. Demut bedeutet zum Beispiel den Verzicht darauf, selbst herrschen zu wollen. Ein demütiger Mensch ist jemand, der sich bewusst ist, es muss nicht immer nach meiner Pfeife gehen. Ein demütiger Mensch, das ist ein gütiger Mensch. Ein Mensch, der sich bemüht, Verständnis zu haben, aber es ist ein Mensch auch, der bewusst Gott dient und damit auch der Gemeinde dient. Demut lässt den anderen höher einstufen als mich selbst. Ein demütiger Mensch sucht nicht nur den eigenen Vorteil, sondern der macht sich auch Gedanken darüber, wie geht es endlich meinem Nächsten? Was braucht der jetzt eigentlich? Wie kann ich dem denn jetzt was Gutes tun? In Philipper 2, Vers 3 und 4 heißt es, tut nichts aus euch selbst oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Im Griechischen kann Demut sogar eine Ortsangabe sein. Im Griechischen meint das eigentlich das Tiefland. Das Tiefland. Wir werden hier aufgefordert von dem Petrus, uns unter diese starke Hand Gottes zu demütigen. Und das ist kein Selbstläufer. Das passiert nicht einfach so. Das ist eine bewusste Entscheidung. Aber Gott sagt, wer das tut, wer sich unter meine starke Hand demütigt, den werde ich am Ende erhöhen. Wer bereit ist, ein Leben in der Niedrigkeit, so wie es der Herr Jesus geführt hat, auch anzunehmen, den wird Gott erhöhen. Und diese Erhöhung besteht darin, dass dieser Mensch am Ende seines Lebens das ewige Leben im Himmel hat. Die Erhöhung besteht nicht hier auf dieser Erde, dass ich hier auf dieser Erde, in diesem Leben zu Ehren komme, dass man mich ehrt, verehrt vielleicht sogar. Darum geht es nicht, sondern ich werde am Ende erhöht, indem ich ewiges Leben habe. Und deswegen steht nicht zu Unrecht in Matthäus 23, 12, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Demut ist das Tun, das dem, der unten ist, dem, der bedürftig ist, dem Geringen, bewusst Gutes tut, ohne auf sich selbst zu achten dabei. Ein demütiger Mensch muss natürlich auch auf sich selbst achten, das ist gar keine Frage. Aber der ist bereit zu dienen, anderen Gutes zu tun. Und ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft verwechseln wir das manchmal mit dem Wort Spenden. Warum? Wenn wir meinetwegen jetzt durch eine Fußgängerzone gehen, was ist schwieriger? Herzugehen und zu sagen, pass mal auf, ich bin jetzt großzügig und stecke diesem Bedürftigen 5 Euro in sein Becherchen. Oder hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, pack dein Krempel mal zusammen, wir gehen da drüben ins Café und ich lade dich da zum Essen ein. Was ist schwieriger? Wir spenden gerne, diese Gemeinde spendet gerne. Wenn wir Namutamba sehen, da spenden wir gerne. Großzügig, finde ich klasse. Aber wenn man uns sagte, pass mal auf, dann geh du mal nach Afrika und dann leb du mal als Missionar, da würden wir schon sagen, nee, das wollen wir lieber nicht. Ja? Wir kaufen uns vielleicht manchmal so ein Stück weit ein gutes Gewissen, weil wir sagen, wir regeln Dinge mit Geld, die wir eigentlich mit unserem Dienst, unserer Arbeit erledigen sollten. Und das ist nicht demütig. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir Gott einfach immer wieder darum bitten, dass der uns eine demütige Haltung schenkt, weil die in unserem Leben so an sich nicht drin ist. Wir sind, alle wie wir hier sitzen, ich inklusive, wir sind von Haus aus nicht demütig. Das ist kein Ding, was in uns eigentlich ganz tief verankert ist, dass wir demütig sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott darum bitten, dass der uns ein demütiges Herz schenkt, dass wir überhaupt in der Lage sind, das zu tun. Weil von uns selbst aus wird das immer schwierig werden. Ich komme zu einem zweiten Gedanken, sorglos. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Man könnte auch sagen, demütigt euch unter diese starke Hand Gottes, er sorgt dann für euch. Wenn ich mich unter Gottes Hand demütige, wenn ich mich da unterordne, dann kann ich auch versuchen, meine Sorgen und meine Nöte einfach abzulegen. Das ist praktisch gelebte Demütigung, dass ich meine Sorgen Gott anvertraue. Das Wort Sorgen, das meint eigentlich von seiner Wortwurzel her, eine Kopfdrehung zu machen. Worauf schaue ich denn? Schaue ich hier auf meine Sorgen, die mir so groß und schwer sind, oder drehe ich mich um und schaue auf Gott? Wohin drehe ich meinen Kopf? Hin zu meinen Sorgen oder hin zu meinem Gott? Das ist eine Entscheidung, die muss ich immer wieder neu treffen. Die kann ich nicht nur einmal treffen, sondern ich muss immer neu diese Entscheidung treffen. Und manchmal muss ich sie mehrmals am Tag treffen, dass ich mich bewusst entscheide, ich lasse jetzt meine Sorgen los und ich wende mich jetzt meinem Gott zu und dem will ich jetzt vertrauen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir auf unsere Sorgen schauen und nicht auf Gott, dann ist das ein Stück weit vielleicht auch so ein kleines Misstrauen gegenüber Gott, dass wir sagen, Herr, pass mal auf, wir glauben schon, dass du unsere Sorgen lösen kannst, aber damit du das auch hinkriegst, gehe ich schon mal in die Richtung, wo ich meine, dass es gehen sollte. Dann geht es nachher einfacher für dich. Und darum sagt uns der Petrus, werft eure Sorgen immer wieder neu auf Gott. Es ist ein andauernder Vorgang. Und wenn man das wörtlich nimmt, da ist sogar davon die Rede, diese Sorgen wegzuschleudern. Könnt ihr euch vorstellen, wie man was schleudert? Ja? Also ich nehme das in meine Hand und dann mit Schwung weg damit, weit wegwerfen. Ja, ich kann was hier hups so hinwerfen oder ich kann was wegschleudern. Und Petrus sagt, schleuder deine Sorgen weg. Nicht nur so ein bisschen, schleuder sie weg und vertraue sie Gott an. Der soll sie tragen, nicht du, weil der damit umgehen kann. Und dann sagt der Petrus, wenn du das machst, wenn du deine Sorgen wegschleuderst, dann sorgt Gott für dich. Dann macht er das. Der tut es, weil ihm was an dir liegt, weil seine ganze fürsorgliche Liebe dir groß werden soll. Psalm 55, 22 kennen vielleicht viele von uns. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Das ist eine Aussage, da steht eigentlich ein Ausrufezeichen dahinter. Das ist nicht eine Aussage nach dem Motto, naja, vielleicht macht es, vielleicht macht das auch nicht. Nein, der wird dich versorgen, der wird das tun. Das Problem ist doch, wenn wir Sorgen haben, dann sind die ja meistens schon wirklich realistisch, die sind da und oft sind sie auch wirklich dringend. Wir sorgen uns ja nicht um Lappalien. Ja. Also ich sag mal, manche mögen sich Gedanken machen, was soll ich denn morgen kochen? Das ist sicherlich eine wichtige Frage, aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, daran verzweifle ich. Ja. Aber die richtigen, echten Sorgen meines Lebens, die soll ich auf Gott werfen. Und der wird sich drum kümmern. Oft haben meine Sorgen mit meinen persönlichen Erwartungen zu tun. Mit den Erwartungen, die ich an dieses Leben habe. Und manchmal haben sie vielleicht auch damit zu tun, welche Erwartungen andere Menschen an mich haben. Das kann im privaten Bereich sein, genauso wie auch im beruflichen. Und der Petrus sagt dir im Prinzip, du wirst dann Ruhe finden, wenn du dein Leben inklusive Erwartungen einfach Gott gibst. Der kümmert sich. Gib ihm auch deine Erwartungen. Vielleicht machst du dir Sorgen um die Kinder, um die Enkelkinder. Aber da hast du ja keinen Einfluss drauf an vielen Stellen. Und darum sagt Petrus, gib das doch Gott. Der kümmert sich da. Und der kümmert sich besser, als du es kannst. Manchmal sind es die Erwartungen von Menschen. Es gibt ja einen ganz wichtigen Satz, den wir alle kennen. Was sollen denn die Leute dazu sagen, wer immer diese Leute sind? Was soll da die Leute sagen? Ich kenne was, wenn die da denken. Das beschäftigt uns so oft. Was sollen denn die Leute sagen? Wenn du wirklich am Boden bist von den Leuten, was die Leute sind, brauchst du nichts zu erwarten. Und du machst dir trotzdem Gedanken, was die von dir denken. Was sollen denn die Leute denken? Ich meine, jeder will gemocht werden, ist ja klar. Ja? Ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die so charakterlos sind, dass sie wirklich sagen, mir ist das vollkommen egal, was die anderen von mir denken. Ich bin ich und ich mache, was ich will. Die wenigsten Menschen sind so gestrickt. Aber trotzdem sagt der Petrus, egal welche Erwartungen dir begegnen, kümmere dich nicht selbst drum, lass dich Gott drum kümmern. Lass dich Gott drum kümmern, was die Leute von dir denken. Sie machen, denken sowieso, was sie wollen. Tatsache ist, Gott weiß, was das Beste für dich ist. Gott macht keinen Fehler. Hat Gott in deinem Leben schon mal einen Fehler gemacht? Hat er irgend schon mal einen Bock geschossen, wo du sagst, Herr, also pass mal auf, also das war ja nichts, wie du das geregelt hast. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagen könntest, aus tiefster Überzeugung, da hat Gott in meinem Leben einen richtigen Fehler gemacht? Ich glaube wohl, dass ich in meinem Leben Fehler gemacht habe, die Gott nachher mir geholfen hat auszubaden, aber da war ich dran schuld, da war nicht Gott dran schuld. Das sind die Momente, wo ich auf meinen eigenen Wegen gegangen bin, wo ich dachte, Herr, pass mal auf, du weißt es, aber ich weiß es besser und ich gehe meinen Weg. Hat Gott in deinem Leben schon irgendeine Sache gemacht, wo du aus tiefster Überzeugung sagen kannst, Herr, du hast in meinen Augen versagt? Und du darfst dich Gott einfach wirklich anvertrauen, weil er deine Situation, egal wie die aussieht, der hat sie im Griff. Ich habe die Situation meines Lebens an vielen Stellen nicht im Griff. Ich bin diesem Leben ein Stück weit ausgesetzt. Und manchmal weiß ich nicht definitiv, was ist denn jetzt eigentlich der richtige Weg für mein Leben. Und da ist Gott ganz anders, der weiß es genau. Der weiß genau, was das Beste für mich ist. Der weiß es ganz genau und genau das wird er geben, nichts anderes. Gott wird dir nichts geben, außer dem, wo er sagt, ich will das Beste für dein Leben. Gott hat so ein großes Interesse an deinem Leben, dass er sagt, ich will, dass du am Ende deines Lebens mal zu mir in den Himmel kommst. Das ist mein Interesse. Und darum habe ich meinen Sohn auf diese Erde geschickt, darum ist er gestorben, damit du halt da hinkommen kannst. Und ich werde alles tun, dass du dieses Ziel erreichst. Und du kannst dich gar nicht blöd genug anstellen, auf Deutsch gesagt, dass du es nicht erreichst, wenn du dich mir anvertraust. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nachdem allen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet ihr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das, was du darüber hinauf brauchst, Essen, Trinken, Kleidung, das werde ich dazugeben. Ich habe über diesen Matthäustext damals in Dortmund gepredigt und ich wusste, da war eine Frau in der Gemeinde, es war eine russlanddeutsche Frau, die war zweimal fast verhungert. Und ich dachte, wenn ich den Text jetzt predige, ohne mit der Frau drüber zu reden, dann könnte die das unter Umständen vollkommen falsch verstehen und in den falschen Hals kriegen, weil die ist ja schließlich zweimal fast verhungert. Und dann bin ich zu ihr und sage, Schwester Ehlenberg, was denken Sie, wenn ich den Text predige? Und dann sagt sie, Bruder Meister, es ist ganz einfach, das war Gottes Weg mit mir. Und mit anderen hat er einen anderen Weg. Ich habe Menschen miterlebt, die sind verhungert, aber die waren dann bei Jesus. Es war Gottes Weg mit mir. Und wie ihr seht, ich konnte noch mit ihr reden und die hat es überlebt zweimal. Es war Gottes Weg mit mir. Ich komme zu einem dritten Gedanken. Aufgepasst, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Wir werden von Petrus zu Wachsamkeit aufgefordert. Das Wort Wachsamkeit ist das gleiche Wort, was dafür verwendet wird, wenn beschrieben wird, dass der Herr Jesus von den Toten auferweckt wurde. Ein ganz wichtiges Wort. Und der Grund zur Wachsamkeit ist kein schöner. Es ist der, dass der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Teufel umhergeht. Das Wort Diabolos, Durcheinanderbringer, ist eigentlich Wort aus der Gerichtssprache. Es meint den Ankläger vor Gericht. Jetzt ist das Problem für den Teufel, dass er bei Christen nichts mehr zum Anklagen hat, weil die von Christus von ihrer Schuld befreit worden sind. Er hat nichts zum Anklagen. Und deswegen macht er natürlich Angst. Aber eins ist zum Beispiel ganz wichtig. Im Gegensatz zu Gott hat der Teufel keinen Namen. Gott hat einen Namen. Gott heißt, ich bin. Das ist Gottes Name. Der Herr Jesus hat einen Namen. Jesus. Die Engel haben Namen. Gabriel kennen wir zum Beispiel aus dem Lukas-Evangelium. Die haben einen Namen. Der Diabolos, das ist nur ein Durcheinanderbringer. Das ist kein Name. Das ist eine Zustandsbeschreibung von dem, was der macht. Aber der Teufel und die Dämonen haben keinen Namen. Die haben keinen Namen. Nur eine Zustandsbeschreibung, was sie machen. Sie bringen durcheinander. Und der Satan hat natürlich die bitterböse Absicht, dass er uns verschlingen will. Das meint eine vollständige Vernichtung. Und das ist natürlich Tatsache. In dem Moment, wo ich mich von Gott wegbewege, bewege ich mich automatisch in den Machtbereich Satans hinein. Das kann gar nicht anders sein, weil es nur diese beiden Komponenten gibt. Entweder bin ich auf der Seite Gottes oder ich wende mich von Gott ab, dann wende ich mich automatisch auf die Seite des Satans. Aber der Petrus sagt, je fester du in deinem Glauben verwurzelt bist, desto näher bist du an Gott und dem Herrn Jesus dran. Und wir dürfen eins nicht denken, der Satan ist nicht der Gegenspieler Gottes. Viele sagen, der Satan ist das Gegenüber von Gott, er ist der Gegenspieler. Nee, der ist überhaupt kein Gegenspieler. Wenn ihr diesen Löwen da seht, dieser Löwe ist hinter Gitter. Der kann nicht machen, was er will. Und jetzt lese ich meine Bibel und ganz am Anfang im Buch Hiob. Das Buch Hiob ist ja eigentlich ein Buch, was in der Väterzeit schon spielt, also schon viele tausende Jahre vorher, wo es da steht in der Bibel. Was wird da deutlich? Der Satan kann nicht machen, was er will. Überhaupt nicht. Der darf nur das machen, was Gott zulässt. Alles andere darf er nicht. Der kann nichts machen, was Gott nicht erlaubt. Und wenn Gott sagt Nein, heißt das Nein, fertig. Und dann ist das Thema zu Ende. Der Satan ist nicht der Gegenspieler Gottes. Der Satan ist der, der am Ende, wenn es ums Gericht geht, vernichtet wird. Der landet in der Hölle. Da landet er. Und der Herr Jesus muss nicht kämpfen, um den zu vernichten. Wenn du die Bibel liest, dann steht da, dass er durch den Hauch seines Mundes in die Hölle geworfen wird. So mächtig ist der Satan am Ende. Er wird vernichtet. Jetzt hier auf dieser Erde hat er Macht. Er ist der Fürst dieser Welt. Aber was passiert eigentlich mit dieser Welt? Wenn wir die Bibel lesen, dann erfahren wir, diese Welt wird vergehen. Das, wo er jetzt hier der Chef ist, das wird vergehen. Das wird irgendwann nicht mehr existent sein. Und natürlich geht der Satan jetzt hin und macht uns Angst. In Jakobus 4, Vers 7 steht, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, dann flieht er vor euch. Das Problem ist, womit wir zu kämpfen haben, das sind Bedrängnisse. Und Bedrängnisse, das Wort Slipsis, bedeutet so viel wie Druck, das etwas, das sich zusammenzieht, wo es enger wird. Dem sind wir alle ausgesetzt. Bedrängnisse haben viele Menschen. Die einen haben große Bedrängnisse deshalb, weil sie sich zu ihrem Glauben an Jesus Christus bekennen. Andere erleben Verleumdung, falsche Anschuldigung, körperliches Leid, seelisches Leid. Alles das sind die Dinge auf dieser Erde, mit denen wir zu tun haben. Und das wird wahrscheinlich so lange sein, wie diese Erde besteht. Und das Problem ist jetzt, dass der Satan ja ein ganz Gerissener ist. Der geht nämlich hin und versucht uns deutlich zu machen, dass niemand so schlimm leidet wie wir. Die anderen leiden ja auch, aber ich bin wirklich die ärmste Socke auf Erden. Also ich bin wirklich der, so schlimm wie mir geht's keinem. Meine Hühneraugen, die pieksen, der Nachbar hatte Gallenkolik, unangenehm, aber meine Hühneraugen, das sind Schmerzen, wenn er das wüsste, wie ich leiden muss. Die eigenen Sorgen sind immer die größten. Und deswegen sagt der Petrus, passt mal auf, glaubt das bloß nicht. Die anderen auf der Welt, die haben genau die gleichen Herausforderungen wie du. Die sind vielleicht ein bisschen anders, aber vom Prinzip her sind sie gleich. Unser Problem als Christen ist manchmal, dass wir es nicht einordnen können, warum wir leiden. Manchmal würden wir gerne die Frage stellen, Herr, warum denn? Und ich möchte dir Mut machen, wenn du vor so einer Situation stehst, wo du sagst, ich weiß nicht, warum mir es jetzt so schlimm geht, warum ich traurig bin, warum ich Angst habe, was auch immer. Gott hält diese Frage aus, dann stell sie ihm doch und sag doch, Herr, bitte sag mir, warum. Ich möchte es gern verstehen und vielleicht gibt er dir auch eine Antwort, ich weiß es nicht, aber ich kann das vor Gott sagen. Gott hält das aus. Ich muss nicht alles klagnos hinnehmen. Schaut euch die Psalmen an, wie da geklagt wird, wie angeklagt wird. Und wenn ein David Gott praktisch anklagt und sagt, warum? Und von diesem David heißt es in der Apostelgeschichte, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn der das darf, dann darfst du das auch. Und dann darfst du auch Gott fragen, Herr, warum? Warum bitte? Für diese Gläubigen in Kleinasien war es klar, für die war die Ansage im Prinzip, passt mal auf, auch wenn ihr wegen eures Glaubens verfolgt werdet, bleibt bei Jesus, sagt ihm nicht ab. Und darum ist jetzt die Frage für dich heute Morgen, was ist dein brüllender Löwe? Was macht dir Angst? Weil das ist das, was der Satan will. Der will dir Angst machen. Der will dir sagen, pass mal auf, siehst du, was du mit diesem Gott hast? Guck dir mal an, hast Angst, hast Sorgen, fürchtest dich vor diesem und jenem. Der Satan will nichts als uns vom Weg Gott abbringen. Und wir haben alle unsere Herausforderungen. Jeder hat seine eigene. Und das, was dem einen vielleicht eine Kleinigkeit ist, ist für den anderen ein riesiger Berg. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir alle die gleichen Sorgen haben und die alle gleich wahrnehmen. Der eine sagt, ach, das ist doch gar nichts. Lächerlich. Und dieselbe Sache ist für den anderen ein riesiger Berg. Und das gilt es wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Eines der größten Probleme, das wir heute hier haben, ist es, dass wir das Ziel unseres Glaubens, nämlich die Ewigkeit des Himmels, gerne aus dem Blick verlieren. Diese Welt ist ziemlich verlockend. Diese Welt hat viel Schönes zu bieten. Weil natürlich abgesehen von den Sorgen, die wir alle haben, ja, aber wir haben auch viel Tolles. Ja. Wir fahren in Urlaub oder sowas. Wir genießen das Leben, wenn wir frei haben oder manche Sachen machen uns Freude und Spaß. Das Leben auf dieser Erde ist ja nicht nur doof, oder? Wenn das Leben auf dieser Erde nur doof ist, dann würde ich dir sagen, geh bloß nicht mehr zum Arzt, weil dann könnte der die Medikamente verschreiben, dass du vielleicht gesund wirst, wenn das Leben doof ist. Nee, wir rennen alle deshalb zum Arzt. Warum? Weil wir gerne leben wollen, weil das, was hier ist, eigentlich doch gar nicht so übel ist. Das ist der Punkt. Das Leben auf dieser Erde ist in der Summe nicht nur schlecht. Natürlich gibt es Menschen, die haben ganz, ganz Schweres zu tragen. Und die haben ganz wenig Freude am Leben, weil sie so Schweres tragen müssen. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem, das Leben. Wir haben nur eins und deswegen wollen wir das erhalten. Das ist uns einfach auch was wert. Und wir haben alle, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, doch dieses übergeordnete Ziel, dass ich sage, am Ende will ich einmal im Himmel sein. Da will ich hin. Und darum sagt der Petrus, bleibt bei diesem Jesus. Lest in seinem Wort. Guck einfach, was er dir zu sagen hat. Und bete zu ihm. Sprich mit ihm. Wo nicht mehr geredet wird, ist die Beziehung eigentlich am Ende. Also rede mit diesem Gott. Und besuch auch die Gemeinde. Weil das der Ort ist, wo Gott auch zu dir reden will. Es ist mir klar, manche können das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Und das gilt es ernst zu nehmen. Das ist eine ganz andere Situation. Aber wenn du das körperlich noch kannst, besuch die Gemeinde. Du darfst nicht denken, dass du mit 2 Minuten Losung am Tag lesen bis in den Himmel kommst nachher. Das ist ziemlich gewagt. Das ist ein ganz gewagtes Unterfangen, wenn ich denke, dass ich mit den 3 Minuten Losung, die ich am Tag lese, dann es bis in die Ewigkeit schaffe. Kann funktionieren, kann aber auch tierisch in die Hose gehen. Je näher wir an Gott und dem Herrn Jesus dran sind, desto sicherer. Und ich komme zum letzten Punkt. You never walk alone, du gehst niemals alleine. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Manchmal fordert uns das Leben auf dieser Erde so richtig heraus. Aber es ist Gott, der sagt, ich will mich in meiner Gnade dir zuwenden. Der Petrus hat zunächst ja geschrieben, dass er sagt, wendet euch Gott zu, wendet euch weg vom Teufel, damit er euch nicht in seine Klauen bekommt. Aber Gott, das ist das Wunderbare, der will uns in dieser Situation stärken. Er will uns stärken, dass wir wirklich dem Satan widerstehen können. Wir aus eigener Kraft, wir würden dem ständig in die Falle laufen. Ständig und immer wieder. Aber Gott ist der Gott der Gnade. Der sagt in Römer 5, schreibt der Paulus, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sündern waren. Auch wenn ich in dem Leben auf dieser Erde durch die eine oder andere Herausforderung gehen muss, darf ich wissen, Gott lässt mich da nicht alleine. Gott wird seine Treue, seine Liebe immer neu, gerade auch in den Herausforderungen zeigen. Immer. Gott sagt, ich will dich vollkommen machen. Und gerade in den Herausforderungen unseres Lebens, das sind auch die Momente, die uns wirklich prägen, auch charakterlich prägen. Weil ich mir dann die Frage stellen muss, auf wen gründet sich eigentlich meine Hoffnung? Gründet sie sich auf mich selbst oder gründet sie sich auf Gott? Ich habe kürzlich ein Interview gesehen, da wurden Menschen gefragt, auf wen sie sich verlassen. Und da war ein junger Mann, der sagte, ich verlasse mich nur auf einen, nämlich auf mich selbst. Da kannst du ganz schön schnell an die Grenzen alles Möglichen kommen, wenn du dich nur auf dich selbst verlässt. Der Punkt ist aber der, je mehr ich lerne, Gott zu vertrauen, auf ihn zu schauen, in der Abhängigkeit von ihm zu leben, desto leichter wird mein Leben immer gelingen. Je näher zu Gott, desto leichter wird mein Leben am Ende. Gott will uns auch befestigen. Schwere Zeiten helfen uns manchmal innerlich zu reifen. Das Wort, was hier für Stärken steht, das verwendet der Herr Jesus, wenn er zum Petrus sagt, stärke meine Brüder. Aber wenn man sich jetzt so die Frage stellt, wo habe ich denn Gott am stärksten und am größten erlebt? Ich weiß nicht, wo du Gott am größten erlebt hast, aber ich habe ihn in meiner Krankheit da am stärksten und tiefsten erlebt, wo ich nichts mehr konnte und Gott alles war. Da habe ich Gott erlebt. Bei meiner Hochzeit war ich gut gelaunt, ja, da war ich glücklich und ich war toll, jetzt habe ich meine Frau, super, tolle Sache. Aber bei einer Hochzeit, glaube ich, da erlebst du Gott nur so ein bisschen am Rand. Da bist du so aufgedreht und ja, so voller Emotionen, das ist eine ganz andere Kiste. Aber an den Tiefpunkten des Lebens, dann, wenn nichts mehr geht, da erlebst du Gott. Da erlebst du, was der wirklich kann. Da darfst du erleben, da dürfte ich erleben, dass es ein Gott ist, mit dem kannst du nicht nur leben. Das ist auch ein Gott, mit dem ich sterben kann. Der hält mich auch da, wo mein Leben eigentlich nichts mehr wert ist. Da habe ich Gott erlebt. Das war eine Erfahrung fürs Leben. Gott will uns stärken. Der Satan ist der uns gerne schwach machen will. Und er redet uns ein, dass es mit Gott gar nichts bringt. Das will der. Aber Gott will uns stärken. Und da, wo ich mich auf Gott verlasse, da tritt genau das Gegenteil dessen ein. Da werde ich von Gott gestärkt, dass ich diesem Satan, diesem Bösen, diesem Durcheinanderbringer wirklich widerstehen kann. Meine eigene Stärke, die entpuppt sich doch ganz oft im Leben nichts als anderes als eine Schwäche. Wie groß ist deine Stärke? Die ist doch so schnell am Ende, egal was es ist. Wie schnell bist du mit deinem Leben am Ende? Du brauchst doch nur mal fürchterlich krank zu werden und dann siehst du doch, wo deine Stärke dich hinführt. Das bringt dann nichts mehr. Geld, Ruhm, Ansehen, was weiß ich, alles das bringt dann nichts mehr. Aber wenn du Jesus dann hast, dann hast du was, was dich in dieser Schwäche hält. Das ist das Entscheidende. Christsein heißt doch nicht, das ist der Ort, wo ich mich halten kann, wenn nichts mehr geht. Wenn ich mich selbst halten muss, lasse ich gehen und dann stürze ich ab. Christsein ist der Ort, wo du gehalten wirst. Wo du dich nicht selbst halten musst, sondern wo du gehalten wirst. Und darum will Gott dich auch gründen. Und gründen heißt, Gott will dein Leben auf ein Fundament stellen. Und du selbst darfst entscheiden, ob du dieses Fundament Gott annehmen willst oder ob du sagst, nee, ich versuch's alleine. Das musst du selbst entscheiden. Aber Gott will dein Leben auf ein Fundament stellen und dieses Fundament ist der Glaube an seinen Sohn Jesus Christus und sein Wort. Das ist das, wo Gott sagt, das ist für dein Leben ein gutes Fundament. So kannst du bestehen. Und du selbst musst entscheiden, willst du das willst du das nicht. Was ist das Fundament deines Lebens? Was ist dein Fundament? Die Frage kannst du nur selbst beantworten. Was ist dein Fundament? Und darum ist die Frage, Gott sagt, bist du bereit, dir von Gott helfen zu lassen? Darf Gott dir helfen? Darf Gott die Stärke deines Lebens sein? Die Entscheidung muss ich vielleicht manchmal mehrmals am Tag treffen, weil ich mit Dingen heraus konfrontiert werde, die mich herausfordern. Aber Tatsache ist, je größer meine Abhängigkeit von Gott ist, desto besser für mein Leben. Christen bleiben am Ende des Tages ein Leben lang abhängig von der Liebe und von der Gnade Gottes. Und das ist gut so, weil Gott uns seine Kraft immer wieder neu schenkt. Und dieser Gott sehnt sich nach dir. Gott sucht dich. Gott will deine Nähe. Er will jeden Tag seine Gnade vor dir groß werden lassen. Als der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er das gemacht, um dich näher zu Gott zu bringen, um dir die Möglichkeit zu geben, zu Gott Vater zu sagen, ein ganz enges Verhältnis zu haben. Und bei diesem Gott ist eben Leben im Überfluss und darum ist bei ihm auch letzten Endes das Ziel zu suchen, auf das ich mich selbst fokussieren muss, nämlich ich will in die Ewigkeit des Himmels. Und darum bedeutet Christsein auch, dass ich im Glauben an Gott und Jesus Christus bereit bin, manchmal Schritte zu tun, wo ich gar nicht genau weiß, wie sieht denn das Land hinterher aus? Ist da vielleicht Wasser und ich muss schwimmen oder kann ich da noch stehen? Aber im Vertrauen auf Gott kann ich diesen Weg gehen, diesen Schritt wagen. Und wenn jetzt in deinem Leben irgendein Löwe brüllt, irgendetwas dir Angst macht, dir Sorgen macht, wo dir es schwer wird, dann schau nicht auf diese Sorgen, schau ganz bewusst auf Gott. Der hat einen Plan für dich und der hat einen Weg für dich. Schau nicht ängstlich auf deine Sorgen, schau auf diesen Gott. Der hat Möglichkeiten, wo du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dass der sie hat. Und er will sie dir zugute einsetzen. Schaut, Gott hat diese Erde mit seinem Wort geschaffen. Gott hat, um diese Erde zu schaffen, keinen Finger krumm gemacht. Der hat was gesagt und dann war diese Erde da. Und er hat was gesagt und dann waren auch die Tiere da. Und am Ende ist es Gott in dem Herrn Jesus, der spricht und wir Menschen sind da. Oder schau dir den Herrn Jesus an. Der macht 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt. Das hat sonst keiner gekonnt. Aber nicht nur das, der macht Tote lebendig. Auch das kann er. Und wenn Gott das kann, wenn der Herr Jesus das kann, wenn er das Unmögliche möglich machen kann, dann hat er auch einen Weg für dich. Einen Weg für dich, der gut ist und einen Weg für dich, der dich in den Himmel bringt. Und darum vertraue diesem Gott. Er sorgt für dich, ganz, ganz sicher. Er sorgt für dich. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte danken dafür, dass du uns alle kennst. Und du weißt ganz genau, was für Sorgen wir haben, was uns auf der Seele liegt, was uns bedrückt, was uns Angst macht. Das weißt du ganz genau. Und du bietest uns an, dass wir alle diese Sorgen, alles diese Schwere einfach zu dir und zum Vater werfen. Die Sorgen abgeben und sie nicht selbst tragen. Weil du der bist, der unsere Stärke sein will. Weil du der bist, der unser Leben im Griff hat. Weil du derjenige bist, der für unser Leben einen richtig guten Plan hat. Ich möchte dir danken dafür, dass das jedem von uns gilt. Dass wir wissen dürfen, wir dürfen alles loslassen und dürfen dir vertrauen und wissen, du machst keinen Fehler. Du machst es gut, auch für uns. Herr, und du weißt selbst, wie schwer uns das manchmal fällt. Wie schwer uns das fällt, unsere Sorgen loszulassen. Herr, hilf uns bitte dazu. Hilf uns, wo wir das nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir brauchen deine Hilfe dazu. Bitte hilf uns, dass wir dir vertrauen lernen. Weil du so gut zu uns bist. Amen.